So, ich würde jetzt, damit wir den Sprung schaffen, noch einmal kurz beten und dann geht's in die Predigt über. Hey, ich danke dir für diesen Tag hier, ich danke dir für die Gemeinde und ich bitte dich, dass du uns jetzt segnest im Reden und im Hören und dass uns was aufgeht von dir. Begegne uns. Amen. So, ich lade euch heute ein, so gedanklich euch mal auf einen sehr spannenden Auszug aus der Bibel einzulassen. Du kannst gern die Präsentation wechseln. Also ihr wollt das noch länger sehen, aber das ist ja klar, was ihr damit machen könnt. Ich lade dich ein, dich heute mal auf einen Auszug einzulassen, den ich persönlich ganz spannend finde. Das ist ein Abschnitt, in dem wir von einem Gebet lesen, das Jesus zu seinem Vater im Himmel spricht. Also so ganz intime Gedanken, die Johannes uns präsentiert, wo Jesus zu Gott spricht. Und das sind nicht nur Gedanken, die Jesus zu Gott spricht, sondern darin steckt auch ein Auftrag, den er an seine Jünger und damit auch an uns weitergeben möchte. Und das sind ziemlich intime Sachen, finde ich, wenn man in so ein Gebet reinschauen kann. Und da nehme ich euch mit hinein. Seid ihr bereit? Sehr schön. Dann lese ich das erstmal vor, damit ihr auch ein bisschen Plan habt, worüber ich eigentlich rede. Es steht in Johannes 17 und ich lese von Vers 14 bis 19. Da spricht Jesus zu Gott und sagt, ich habe ihnen, und damit meint er seine Jünger, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst, denn sie gehören nicht zu dieser Welt. So wie ich auch nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu beschützen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich auch nicht zu ihr gehöre. Verwandle sie durch deine Wahrheit in Menschen, die zu dir gehören. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in diese Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in diese Welt gesandt. Ich gehöre zu dir, daher können auch sie durch die Wahrheit in Menschen verwandelt werden, die zu dir gehören. So viel. Den Abschnitt, den wir da lesen, da geht es, also man könnte sagen, um das Verhältnis zwischen der Glaubensgemeinschaft, also den Jüngern auf der einen Seite und der Welt auf der anderen Seite, also alles, was außerhalb dieser Jüngergruppe ist. So. Also wenn wir das jetzt mal auf heute beziehen würden, es geht darum, ich sage jetzt mal, als uns, als Gemeinde auf der einen Seite und alles, was drumherum ist. So alles, was nicht zu unserer Gemeinde gehört, zur Welt. Und das ist ja eine sehr traditionelle Sprachmethode, dass man sagt Gemeinde und Welt, so da draußen. Und schon mal eine Pointe vorweg, es geht nicht nur darum, wie dieses Verhältnis so, dass sie so gegenüberstehen, sondern es gipfelt darin, dass Jesus uns einen Auftrag gibt und als Gemeinde uns in diese Welt hineinsendet. Und deshalb, ihr seht den Titel hinter mir an der Wand, Gesandt in die Welt, so habe ich das genannt. Und ich finde, wenn man so einen Auftrag kriegt, wenn man irgendwo hingesendet wird, dann stellen sich da im Wesentlichen drei Fragen, die geklärt sein sollten, damit man auch versteht, was man zu tun hat. Und das ist einmal die Frage, gesandt in die Welt, wohin denn jetzt genau? Also was meint Welt? Gesandt in die Welt, warum machen wir das überhaupt? Oder warum sind wir überhaupt gesandt? Und wenn wir schon unterwegs sind und gesandt sind, wie könnte das denn aussehen? Oder wie ist das gemeint? Was können wir da fassen? Also so, das gliedert das heute ein bisschen und wir gehen so an dem Gebet und darüber hinaus da entlang. Also steigen wir ein, gesandt in die Welt, wohin denn jetzt genau? So, ich weiß nicht, was der Begriff Welt in dir auslöst. Ich glaube, da kann man ganz verschiedene Sachen mit verbinden. Also man könnte direkt so dran denken, mit Welt an einen Ort zu denken, der nicht in meinem direkten Umfeld ist, sondern erstmal ganz weit weg. Also ich vermute mal, wenn jetzt einer aus Coburg hier sitzt und sagt, ich möchte mal raus in die weite Welt, dann meint der nicht Rödental oder Ebersdorf. So. Weiß nicht, vielleicht sind es auch Weltorte, aber ich vermute, dass jemand sagt, ich will in die weite Welt, heißt nicht so im näheren Umfeld. Vielleicht eher so, ich will mal nach Barcelona, nach Tokio oder an den Nordkap oder so in die Richtung. Und ich finde auch dieser Titel, den ich jetzt der Predigt gegeben habe, Gesandt in die Welt, das verführt auch ein bisschen dazu, dass man vielleicht an so eine Missionsgesellschaft denkt, die Leute anstellt und dann ins Ausland sendet, nach Kanada oder nach Mali oder so. Also Welt kann irgendwie ganz unterschiedlich bestimmt werden. Ich habe so meine Welt, du hast so deine Welt. Und was ich so als meine Welt bestimme, liegt daran, wo ich mich einfach bewege. Also meine sozialen Kreise, meine Arbeitskollegen, meine Sportgruppe, meine Gemeinde, meine Clique, mein Stammtisch. Also alle meine sozialen Umfelder, das ist so meine Welt. Und ich glaube, deine Welt sieht ganz anders aus. Und die stehen so parallel nebeneinander und irgendwie ist das alles unsere Welt. Deshalb ist es wichtig zu klären und uns zu fragen, ja, wohin sind wir denn jetzt gesandt? Welche Welt, welcher Ort, wo ist denn das jetzt? Was beschreibt Welt hier in diesem Abschnitt, den wir hier lesen in dem Gebet von Jesus? Und das ist interessant, wenn ihr im Johannesevangelium so ein bisschen rumlest und da mal so ein bisschen länger euch mit beschäftigt, dann fällt euch irgendwann was auf. Der Johannes, der benutzt immer gerne so gegenüber Pole. Also der sagt auf der einen Seite etwas und auf der anderen Seite und stellt das gegenüber. Also zum Beispiel Licht und Finsternis, Lüge und Wahrheit oder oben und unten, Leben und Tod und oft auch Gott auf der einen Seite und Welt auf der anderen Seite. Und diese Gegenüberstellung, diese Pole, das hilft besonders, um die Eigenarten rauszuarbeiten. Also wenn ich das eine sage, meine ich das im Gegensatz zum anderen und es wird klarer, was das bedeutet. Also zum Beispiel Gott im Gegensatz zur Welt. Gott ist Schöpfer und Erhalter und Welt meint dann natürlich alles Geschaffene, alles Menschliche, alles Tierliche, Natürliche. Und hier in diesem Gegenüber, in diesem Gebet greift Jesus dieses wieder so ein Gegenüber auf, in diesem Abschnitt. In Vers 14, ich habe ihn gelesen, da finden wir genau das. Da sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und jetzt werden sie, also die Jünger, von dieser Welt gehasst. Und jetzt diese Unterscheidung, denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich auch nicht zu ihr gehöre. Also hier wird unterschieden zwischen denen, die zu Jesus gehören und die anderen auf der anderen Seite und das wird mit Welt bezeichnet. Also die Gemeinschaft der Glaubenden zwischen denen, die zu Gott gehören und die, die sich von Gott abwenden, die in der Ferne von ihm leben, die nichts mit ihm zu tun haben. Gemeinde und Welt, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dafür war ich zu selten hier, ob ihr so eine Unterscheidung auch noch kennt. Also dieses Denken von, hier ist Gemeinde und da draußen ist die Welt. Ich bin mir gegegnet das öfters, dass es diese Tradition gibt und dass es da so eine Unterscheidung gibt zwischen denen, die zu Gott gehören und alles, was draußen ist. Und ich finde das an sich auch gar nicht verkehrt, also dass man sagt, wir gehören zu Gott, weil das stimmt ja auch, er hat uns zum Glauben gerufen, er hat uns zusammengestellt, durch seinen Ruf sind wir anders als die Welt. Aber ich merke oft auch, dass diese Unterscheidung zwischen Gemeinde und Welt auch nicht ganz wertfrei getroffen wird. Ich erlebe das manchmal eher so, dass es so Gemeinde, oh, alles supi, und Welt, da draußen geht alles den Bach runter. Also so nach dem Motto, in unserer Gemeinde, da ist alles super, hier geht's uns gut, hier gibt's keine Erschütterung, aber da draußen, puh, da ist Kraut und Rüben, da ist nichts mehr gerade. Und wenn ihr mich fragt, ist das eine ganz unrealistische Bewertung, weil wir als Menschen, die in der Gemeinde sind, sollten ja gerade die sein, die verstanden haben, dass in unserem Leben nicht alles rund läuft. Und ich glaube, dass wenn man in diesen Polen denkt, wir die Gemeinde und da draußen ist alles Kraut und Rüben und so, dass das dazu führen kann, dass sich so eine Front aufbaut. Also dass man das nicht mehr nur unterscheidet, sondern dass da irgendwie was zwischensteht und man nur noch aus der Ferne beurteilt, was da draußen eigentlich los ist und so quasi schon Mythen entstehen. Oh, die da draußen. Zum Glück haben wir uns hier einen Ort zum Rückziehen, zum Glück haben wir unsere Gemeinde, zum Glück haben wir unsere Gemeinschaft hier, unsere Gruppen, unser Gebäude. Und diesem Gebet von Jesus hier gibt es auch genau dieses Gegenüber, Jünger und Welt. Und Jesus sieht das jetzt auch nicht unproblematisch. Also er beschreibt das schon auch so, dass Welt und Jünger, dass es da Konflikte gab. Also die Gemeinde damals, die war schon auch ein Anstoß. Die hat auch Probleme gehabt. Die hat dadurch, dass sie sich zu Jesus gestellt haben, sich auch sozial isoliert. So, das war nicht einfach da. Und trotzdem, und das finde ich spannend an diesem Text, es geht Jesus nicht darum, dass er jetzt sagt, deswegen sollt ihr als Gemeinde euch absondern raus aus der Welt. Zieht euch weitmöglich zurück, weil die Welt, das ist gefährlich. Sondern das macht er gerade nicht hier. Er sagt nicht, ihr sollt euch fernhalten, sondern er durchbricht quasi dieses Denken von, hier ist die Gemeinde und da ist die Welt. In Vers 15, das finde ich ziemlich spannend, da sagt er, da bittet er Gott, was er zu tun hat. Und da steht drin, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu beschützen. Also es gibt quasi diese Gegenüberstellung, aber dieses Gegenüberstellen, das dient lediglich dazu, das zu unterscheiden, aber nicht das eine vom anderen zu trennen. Also es geht Jesus scheinbar nicht darum, dass die Jünger sich komplett zurückziehen sollen und gar nichts mehr mit der Welt zu tun haben sollen, sondern vielmehr in dieser Spannung zu leben. Ja, wir gehören zu Gott und trotzdem sind wir Teil dieser Welt. Wir sind anders, preist den Herrn, er hat uns gerufen. Wir unterscheiden uns von der Welt, aber wir sind Teil der Welt. Wir gehören mitten rein. Da ist unser Ort. Und Jesus bittet Gott, sie nicht rauszunehmen, sondern sie dort zu lassen und sie zu schützen vor dem Bösen. Ich finde das eigentlich sehr charmant, weil Jesus das in Gottes Hände legt. Lass sie in der Welt, aber kümmere dich drum. Gib Mühe, pass auf sie auf, zieh du sie zu dir, sorge dafür, dass deine Jünger bei dir bleiben, zieh du sie zu dir. Also es geht weniger darum, dass die Jünger sich absondern sollen, sondern dass sie versuchen, und von sich aus versuchen sollen, möglichst mehr nur auf Gott ausgerichtet zu leben, sondern sie sollen trotzdem in der Welt sein. Und nicht nur das, Jesus sagt nicht nur, lass sie in der Welt, sondern dann geht er noch einen Schritt weiter und schickt sie mitten rein. Also ganz explizit sagt er, ich sende sie genau dahin. Du und ich, wir gehören genau da an den Ort, wo Menschen sind, die vielleicht mit Gott gar nichts zu tun haben wollen. Die vielleicht ganz bewusst sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Nachdem er das unterscheidet, dann gibt er den Auftrag, und mit diesem Auftrag nimmt er uns in seine Sendung zur Welt hinein. Vers 18 lesen wir, so wie du mich in diese Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in diese Welt gesandt. Also wenn wir uns fragen, wohin sind wir gesandt, wo ist der Ort, wo gehört das hin? Dann sind das die Menschen, die nicht zu Gott gehören, die sich von ihm abwenden oder denen Gott auch einfach vielleicht völlig egal ist. Da gibt es mittlerweile sogar ein Fachwort für, das sind die religiös Indifferenten. So, die einfach sagen, das ist mir egal mit dem Gott, ob es den gibt oder nicht. Also es ist kein besonderer Ort, kein besonderes Land, kein besonderer Stadtteil, sondern da, wo in deinem Umfeld dir Menschen begegnen, die nicht zu Gott gehören, dahin sind wir gesandt, zu denen gehören wir. Das ist unser Ort, da sollen wir sein. Also, wo geht's hin? Zu den Menschen dort. Und warum? Warum sollen wir da überhaupt hin? Was ist dann das Ziel des Ganzen? Und ich finde es interessant, was in Vers 18 steht. Da stehen so zwei kleine Worte drin, die ich euch auch gelb markiert habe. So wie du mich in diese Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Genau so. Genauso, das heißt genauso. Jetzt müsste man sich fragen, was genauso heißt, wenn das doch da steht. So, also was meint dieses genauso, was man so schnell überliest, wenn Jesus sagt, so wie ich gesendet wurde, genauso? Die Tragweite dieser zwei Wörter, die ist immens. Denn darin steckt das, warum und wie wir gesendet sind. Dieses genauso, das richtet unseren Blick darauf, dass wir fragen, ja, warum ist denn Jesus überhaupt gekommen? Warum ist denn Jesus zu uns in die Welt gekommen? Das Warum der Sendung findet seine Antwort in einer ganz zentralen Stelle, die ich vermute, viele von euch kennen werden. Die steht in Johannes 3. Ja, hier wird schon geraten. Das ist richtig. Johannes 3, Vers 16. Und ich möchte das betonen, ab jetzt immer Vers 17 mitlesen. Weil den 16er, den kennen wir wahrscheinlich oder viele gut. Vers 17 ist auch wichtig. Und wenn wir den, ich lese den einfach nur mal, komm mal kurz vor, ich rufe den nochmal ins Gedächtnis, weil darum finden wir, warum Jesus gesandt wurde. Und da steht nämlich Folgendes drin. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Das war 16, jetzt kommt 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll diese Welt gerettet werden. Also Gott liebt diese Welt. Und wenn Welt das meint, was ich eben gesagt habe, dann ist das interessant. Und Jesus kam nicht, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Also das heißt, Gott nimmt alle in seiner Liebe an. Diese Liebe gilt nicht nur uns, die wir den Ruf gehört haben, die wir uns jetzt in der Gemeinde treffen, sondern da steht drin die Welt. Alle. Er sendet seinen Sohn, damit alle, die in der Ferne zu ihm leben, das erkennen können. So wie Gott dich und mich zu sich gezogen hat und so uns seine Liebe zeigt, so gilt das auch für alle anderen da draußen. Das ist cool. Warum sind wir gesandt? Das ist ganz banal, weil Gott die Welt liebt, die Menschen liebt. Wir sind nicht gesandt, um sie zu verurteilen, um hier als Gemeinde vielleicht zu stehen, oh, da draußen ist alles so übel, sondern um ihnen zu sagen, dass Gott sie liebt. Um ihnen zu sagen, was Gott für sie getan hat. Warum? Weil Gott sie liebt. Unsere Sendung, die Jesus uns da gibt, das ist sozusagen die Fortsetzung von seiner eigenen Sendung. Gottes Liebe zu den Menschen zeigt sich da, wo wir bei den Menschen sind. Das ist ein ganz verrückter Gedanke, oder? Da, wo ich bei den Menschen bin, kann es sein, dass Gott seine Liebe zeigen möchte. Unser Auftrag, unsere Sendung zielt also nicht irgendwas für Gott oder für Jesus zu machen, sondern mit ihm zu den Menschen zu gehen, die in der Ferne von ihm leben. Es geht weniger darum, dass wir irgendjemanden bekehren müssen, sondern dass wir ihnen erstmal ganz klar zeigen, Gott liebt dich und Gott möchte, dass du mit ihm zusammenlebst. Also warum? Weil Gott sie liebt. Und wie? Wie könnte das jetzt aussehen? Wie könnte man das jetzt verstehen, dass ich gesandt bin zu den Menschen? Muss ich dafür jetzt irgendwie umziehen oder sonst irgendwas machen? Ich glaube, als erstes ist es vielleicht ganz gut, diese Fronten abzubauen. Stellt euch vor, wenn Gott nicht nur uns gläubige Menschen liebt, sondern alle Menschen, dann ist das vielleicht eine andere Perspektive auf die Welt da draußen. Dann öffnet das uns vielleicht die Augen für die Sachen, die da draußen passieren. Ist da draußen wirklich alles so, wie es aus der Ferne scheint? Ist es nicht so einfach, das negativ zu bewerten und alles schwarz-weiß zu sehen? Gott liebt diese Welt. Und das öffnet den Blick für weniger schwarz-weiß und lässt uns die ganze Farbpalette erkennen, was da draußen schon auch Gutes gibt. Und eine weitere Antwort darauf, wie jetzt unsere Sendung aussehen kann, das finden wir ganz klar darin, wie Jesus sich selber immer verstanden hat. In den Evangelien finden wir das immer wieder. Und da wird ganz klar beschrieben, dass Jesus nicht kam, um zu verurteilen oder um zu richten, um zu beschimpfen, sondern Jesus sagt immer wieder, ich bin gekommen, um den Menschen zu dienen. Jesus ist gekommen, um dir und mir und um allen Menschen in dieser Welt erstmal etwas Gutes zu tun. Das aller, was Jesus für uns tut, ist allererstens mal was Dienendes. Wir können nichts erstmal für ihn tun, er hat das für uns getan. Und das gilt auch für alle anderen Menschen. Er kommt, um zu dienen, um nicht um zu verurteilen. Also wie sind wir gesandt, wenn unsere Sendung genau so aussieht? Wenn Jesus sagt, genau so sollt ihr gehen, dann sind auch wir gesandt, um zu dienen. Und ich glaube, wer zum Dienen gesandt ist, der schaut nicht von oben herab und sagt, oioioi, das ist aber kritisch da unten, sondern der sucht nach einem Weg, wie er seinem Mitmenschen was Gutes tun kann. Und wie dieses Dienen auszusehen hat, ich glaube, da können wir echt kreativ sein. Und es fängt bei Kleinigkeiten an. Vielleicht mal ein liebevoller Blick zu einem Nachbar, eine tröstende Hand auf der Schulter meines Arbeitskollegen, ein Anruf von einem Bekannten, den ich ewig nicht gehört habe, ja, vielleicht ein Päckchen packen, ich weiß nicht, was man so machen kann, ne? Eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Aber eins ist klar, damit ich weiß, was dem anderen gut tut, was ihm dient, muss ich mich erstmal mit ihm beschäftigen. Ich muss wissen, was in seinem Leben los ist. Ich muss wissen, was mit ihm da ist. Jesus kam, um zu dienen, und ich finde das immer wieder bewundernswert. Er kam ja nicht als Alien mit einem UFO, als fremde Kreatur, den keiner verstanden hat, so wo jemand dachte, was ist das denn für ein Typi? Der ist ja ganz komisch, sondern er kam als Gott und war trotzdem ganz Mensch. Also man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Er war Gott und trotzdem Mensch. Er kommt dem Menschen so nahe, er identifiziert sich mit dir und mir, mit unserem Menschsein und nimmt das an, was wir sind. Und ich glaube, der Graben zwischen einem Gott, der Mensch wird, der ist breiter als zwischen mir und meinem Mitmensch. Ich glaube, wenn Jesus sich mit uns Menschen identifizieren kann, dann liegt es auch an uns, dass wir uns mit unseren Mitmenschen identifizieren. Dass es uns wirklich interessiert, was der andere macht. Dass wir bei ihm sind. Es hat mal ein Mensch, der ganz viel sich mit Missionen beschäftigt hat und so und ganz viel wissenschaftlich darüber gearbeitet hat, einen Satz geschrieben, der mich ein bisschen überführt hat. Das ist John Stott heißt der. Der hat mal einen Satz geschrieben: Es fällt uns leichter, den Leuten das Evangelium aus der Entfernung zuzurufen, als uns in ihr Leben hineinzuversetzen, in ihre Kultur und ihre Probleme und manchmal auch vielleicht ihre Schmerzen auszuhalten. Ich finde, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn unsere Sendung genau so aussieht wie das, was Jesus tat, dann sind wir irgendwie aufgefordert, uns mit der Welt, also mit den Menschen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, die sich nicht mit Gott beschäftigen, zu identifizieren. Also nicht immer nur den liebgemeinten Flyer vielleicht in die Hand drücken, sondern mit ihnen ehrliche und authentische Beziehung pflegen. Ehrliches Interesse zeigen, mein Leben mit diesen Menschen teilen, mich vielleicht auch mal außerhalb meiner Gemeinde zu bewegen, vielleicht auch mal an ihre Orte zu gehen, ihre Feste feiern. Und ich glaube, dass es sich heißt, mit Menschen zu identifizieren, heißt vor allem Leben teilen, mit ihnen unterwegs sein, sich da bei dem Menschen aufzuhalten, wo er ist. Mich hat das bewegt, dieses Gebet, und das hat viel bei mir gemacht. Ich habe zum Beispiel einen Nachbarn bei mir in Bayreuth, der hat mit Glaube nicht wirklich viel zu tun. So, wir haben uns trotzdem getroffen, der weiß, was ich mache, der weiß, was ich vorhab und so. Und wir treffen uns ab und zu mal. Aber es hat sich erst entwickelt, als im Moment, als er mich mal eingeladen hat zu seiner WG-Hausparty, also der Student, und die haben so eine WG-Hausparty gemacht und ich hatte nicht so richtig Bock. Und ich bin trotzdem hingegangen, weil mich dieser Mensch interessiert hat. Und deswegen musste ich ja nicht alles mitmachen, was da läuft. Aber für ihn war das irgendwie wichtig. Er hat gesehen, oh, der interessiert mich, der kommt trotzdem vorbei. Und der war da. Und seitdem haben wir ein anderes Verhältnis irgendwie. Und ich glaube, dass das ganz einfach sein kann, den Menschen mal in ihrem Umfeld zu begegnen, bevor ich sie in mein Umfeld einlade. Jesus sendet uns in die Welt, gesandt in die Welt, genauso. Diese zwei Wörter, genauso, die dürfen wir mitnehmen. Der Gott, der uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass er mich liebt, dass er dich liebt, der uns zum Glauben gerufen hat, der uns zu sich zieht, der unser Leben stärkt und schützt, das ist der gleiche, der uns, der dich und mich in seine Bewegung zur Welt hineinnimmt. Und darin haben wir Anteil daran, den Menschen in unserem Umfeld zu begegnen. Da dürfen wir dabei sein, wie Gott durch uns bei den Menschen ist. Und wir dürfen ihnen zeigen, dass Menschen sie lieben, dass Gott sie liebt, egal wie dieser Mensch sich gerade zu Gott verhält. Zu wem bist du gesandt? Und wem kannst du Gottes Liebe zeigen? Amen.